Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, warum taufen wir eigentlich Kinder? Also viele von euch wissen das, es gibt Kinder, die in unserer Gemeinde hier getauft werden, aber manchmal auch Erwachsene. Und es gibt eine ganze Konfession, die sich dazu verschrieben hat, nur Erwachsene zu taufen oder wenigstens mündige Menschen. Und ein Kollege von mir, mit dem ich mich auch gut verstehe, der gehört eher der anderen Fraktion an. Also die lieber Erwachsene taufen oder mündige Menschen und keine Säuglinge. Und der ist auch verheiratet und hatte dann mit seiner Frau 3 Kinder bekommen, oder nee, sogar 4, wenn ich jetzt richtig nachzähle. Und der wollte eigentlich aus verschiedenen theologischen Gründen, da gehe ich nachher in der Predigt drauf ein, die Kinder nicht im Säuglingsalter taufen. Aber weil der Pfarrer in der Landeskirche ist, muss er versprechen, dass er immer, wenn ein Elternpärchen das möchte, das Kind dann halt eben taufen. Da kommt er nicht drum herum, sonst kann er nicht Pfarrer in der Landeskirche sein. Und seine Frau, die hat das sehr geärgert, die wollte das nicht und hat ihn dann irgendwann mal, als das wohl zu hoch gekocht ist, das Blut, mit hochrotem Kopf und erhobenem Zeigefinger gesagt, die Kinder von anderen Frauen taufste, aber meine nicht. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass die Kinder dann doch getauft wurden und jetzt wurden sie doch auch als Kinder getauft. Da war der Druck zu groß. Ja, ich möchte heute über die Taufe predigen und zwar besonders über dieses Detail, ab wann, ab welchem Alter man eigentlich Menschen taufen können sollte und wann nicht. Das ist eine Detailfrage, um genau zu sein. Und deswegen mache ich das auch nicht, wenn wir eine Taufe haben. Denn normalerweise, wenn wir eine Taufe haben, dann ist in der Taufgesellschaft seltener, sagen wir mal, viele drin, die im Christentum schon in Detailfragen sich orientieren, sondern noch etwas an den Grundwerten des Christentums arbeiten. Und jetzt kommen wir dann zur Taufe. Ja. Die meisten von uns hier werden wohl als Säuglinge getauft sein und dann später konfirmiert werden. So ist das bei den meisten. Aber war und ist das eigentlich richtig so? Also die Freikirchen, die sich das vorne auf die Fahne schreiben, vorneweg, die Baptisten, natürlich auch die Pfingstler und andere freien Gemeinden, haben sich es auf die Fahne halt geschrieben, nur mündige Menschen zu taufen. Also nur die, die sich bewusst entscheiden können, dass sie getauft werden wollen und vorher verstanden haben, was das bedeutet, wenn man getauft wird. Und das geht auf die Zeit der Reformation zurück. Schon damals gab es dann diese Fraktion im protestantischen Spektrum, also die Gegenseite, könnte man sagen. Also die Luther und die Katholiken haben diese erwachsenen Täufer, haben sie Wiedertäufer genannt. Wiedertäufer hat man die genannt, weil sie eben bei den Taufen die Menschen nochmal getauft haben. Die wurden dann als Kinder oder Säuglinge getauft und sollten dann nochmal getauft werden, also wieder getauft werden. Deswegen hat man die dann abfälligerweise Wiedertäufer genannt. Ja, und der Gedanke war ja nicht von den Wiedertäufern, ich nenne sie jetzt mal so. Wir glauben, dass es etwas besser ist, wenn man vielleicht größere Kinder tauft oder vielleicht noch besser, wenn sie jugendlich sind oder am allerbesten, wenn sie erwachsen sind. Aber das ist nur unsere bescheidene Meinung, jeder soll tun, was er möchte, sondern die haben natürlich gesagt, die Kindertaufe ist nicht gültig. Und das bedeutet dann natürlich, wer als Kind getauft wurde und hat sich dann später nicht wieder taufen lassen, ist kein Mitglied der Kirche, kein Mitglied von Gottes Volk, kein Mitglied von der Gemeinschaft der Heiligen und eben auch kein geliebtes Kind Gottes. Ja, und das war natürlich eine harte Kritik an der Theologie der Reformatoren mit der Kindertaufe und hat denen gesagt, was ihr da tut, ist vollkommen sinnlos und ihr bietet damit auch keinen Grund für die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Nur die Taufe von mündigen Zählen, also nur die Taufe ist eine wirkliche Glaubenstaufe, wenn die Menschen mündig sind, also verständig und schon alt genug dazu. Ja, denn nur mündige Menschen können ja auch wirklich Buße tun und umkehren und verstehen, was das bedeutet, wozu Johannes der Täufer schon aufgerufen hatte. Also die Lage, die war dann schon sehr ernst und die Verwerfungen in der Zeit und die Beschimpfungen, die waren schon wirklich ordentlich. Damals war man eben gar nicht zimperlich Und es gab natürlich auch Verfolgungen und viele mussten dann halt eben ihren Ort verlassen und dahin ziehen, wo sie dann eben diese Art von Christentum leben konnten, wenn sie nicht sehr schweren Repressionen ausgesetzt werden sollten. Dem Wiedertäufer, das ist ein polemischer Name, denn so würden sich Wiedertäufer natürlich nicht selber nennen, die das meinen. Die meinen ja, dass die erste Taufe gar keine Taufe ist. Also wenn man als kleines Kind getauft wurde, das zählt gar nicht als Taufe. Und die Baptisten, natürlich noch die anderen freien Gemeinden, die dazugehören, haben diesen Namen vom griechischen Wort Baptistein und das bedeutet untertauchen. Und darum, vielleicht wart ihr schon mal bei so einer Taufe dabei, da werden die Menschen in der Taufe auch ganz untergetaucht. Manchmal haben die dann in ihrer Kirche so ein kleines Bad, in dem man die Menschen untertauchen kann oder sie gehen an einen See oder halt eben in einen Fluss oder etwas, was in der Nähe ist, wo man den Menschen ganz untertauchen kann. Das ist aber nur der oberflächlichste Unterschied und auch der am wenigsten wichtige. Das ist ein äußerlicher Unterschied, auch wenn der natürlich am meisten auffällt, wenn man es erstmal so sieht. Ja, einer der Texte, mit denen die Kindertaufe begründet wird, den werde ich gleich lesen. Das ist der aus Markus 10. Aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich noch auf andere Texte eingehen. In der Apostelgeschichte gibt es Worte, die da herangezogen werden und ich möchte auch noch eine Parallele aus dem 5. Buch Mose, also aus dem Deuteronomium nehmen. Also da, aus dem 1. Buch Genesis. Falls ihr euch 5. Buch gemerkt habt, ist falsch, Genesis. Da geht es um die Beschneidung. Also am 8. Tag werden die Kinder nach der Geburt beschnitten. Die Säuglinge, also die männlichen, werden beschnitten. Das tut man auch heute noch so im Judentum. Man kennt das ja. Die Jungen werden beschnitten und das ist natürlich noch weit, bevor die irgendwie verstehen können, was Gott in seinem Bund dem Volk angeboten hat und was das bedeutet, dass Gott der Gott dieses Volkes ist, aus dem dann halt eben so viele Völker hervorgehen. Die Sache mit dem Bund Gottes können die damals ja noch gar nicht verstanden haben und was das bedeutet, noch nicht mal oberflächlich. Die Säuglinge werden einfach ins Volk hineinbeschnitten. Die Beschneidung ist Bundeszeichen. Sag ruhig, wenn dir nicht gefällt, dann mach aus. Das Bundeszeichen, womit dann halt der Bund geschlossen wird. Aus Genesis 17 lese ich jetzt eben die Verse 10 bis 12. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut soll beschnitten sein. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedem Knaben, wenn er 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Ja, und nur der Vollständigkeit halber, einer der weiteren Bünde, die Gott mit geschlossen hat in der Bibel, ist der Noah-Bund, also der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Und als Zeichen davon gab es natürlich, wie die meisten schon wissen, den Regenbogen am Ende der Regenszeit. Und der dritte und dazugehörige Bund ist der am Berg Sinai. Da bekommt das Volk, nachdem es aus Ägypten ausgezogen ist, die 10 Gebote und das Zeichen des Bundesschlusses ist dann das Halten des Sabbats. Das ist der dritte Bund. Und dann wird ein neuer Bund angekündigt beim Propheten Jeremia und bekommt dann sein Zeichen mit Jesus im Abendmahl. Brot und Wein sind da die Bundeszeichen. Ja, das war jetzt nicht nur ein kurzer Exkurs zum Thema Bund, wo das immer gut ist, das auch zu wissen, sondern ein Hinweis darauf, dass die Bibel eben mehr sieht als nur den einzelnen Menschen mit seiner eigenen Entscheidung, sondern das Volk und die Gruppe und die Familie, in der er aufwächst. Wenn du sonst so über die Taufe nachdenkst, dann könntest du vernachlässigen, dass Christsein nicht einfach so im luftleeren Raum existiert, sondern eben als Teil der Kirche und auch als Teil derer, die vor dir das Christsein gelebt haben. Die Taufe könnten wir also auch so als Nachfolgerin der Beschneidung verstehen. Und die Taufe der Kinder soll ja eben als die Taufe diese Kinder in die Gemeinde eingliedern. So wie die Beschneidung die Jungen im Judentum. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns mal die Apostelgeschichte an, was da steht. In Apostelgeschichte 16, die Verse 14 folgende, die Bekehrung der Lydia. Und eine Frau mit dem Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde.
Als sie aber sich mit ihrem Haus taufen ließ, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Also das ganze Haus lässt sich taufen. Und später an anderer Stelle lässt sich ein Gefängniswärter mit allem, die zu ihm gehören, taufen. Und der Gedanke dabei ist natürlich, dass da auch Kinder, also unmündige Kinder, mit dabei gewesen sind. Und die wurden dann natürlich auch getauft. Von der Gegenseite kommt dann natürlich der Hinweis, dass da nicht steht, dass da Kinder waren. Also in dem Haus könnten theoretisch auch keine Kinder gewesen sein. Ist hier kein biblischer Beweis dabei. Dass die da waren, steht nicht explizit drin. Aber ich muss sagen, das klingt so nach einem schwachen Argument. Denn Haus und alle, das heißt eben erstmal alle. Und üblicherweise sind da auch Kinder dabei gewesen. Damals in der Gesellschaft noch viel mehr als heute in einer Gesellschaft, die viel weniger Kinder hat. Aber gut, sei es drum. Dann gibt es noch den Taufbefehl, den lese ich ja auch hier bei den Taufen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier wird gern darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge zu beachten sei. Also erst soll man alle Nationen zu Jüngern machen und dann taufen. Also erst soll man sie lehren und danach halt taufen. Aber um ehrlich zu sein, ist das der Missionsbefehl, also der Auftrag Jesu in die Welt hinwegzugehen und Menschen halt eben für das Reich Gottes zu gewinnen. Anders, ohne die vorher zu belehren und denen zu sagen, worum es geht, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also ansonsten müssten die ja quasi von hinten anschleichen, Wasser drüber schütten und sagen, jetzt bist du getauft. Das funktioniert ja natürlich nicht. Also natürlich muss man erst sagen, was das bedeutet, getauft zu sein und zu Jesus zu hören und wer Jesus ist und was er von einem will. Und darum führen wir ja auch immer noch ein Taufgespräch mit den Eltern. Darum wird die Taufe auch vor dem Übergießen nochmal erklärt. Das ist ja nichts, was dann später die Taufe von Erwachsenen ausschließen soll, aber die Taufe von Kindern ermöglichen soll. Ja, und mit diesem Plädoyer dafür, dass man Kinder taufen können soll, mit guten biblischen Gründen, dass das in der Absicht Gottes ist, vom Alten Testament bis hin zum Neuen, möchte ich das Ganze jetzt doch noch etwas relativieren, denn so viel wissen wir gar nicht über die Taufe und das macht uns ein Vers klar, den Paulus da im 1. Korintherbrief schreibt. Kapitel 15, da redet er über die Auferstehung Jesu und spricht dafür, dass doch Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann schreibt er in Vers 29, was würden sonst die tun, welche sich taufen lassen für die Toten, wenn die Toten überhaupt nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen für die Toten? Also anscheinend wissen wir gar nicht so viel über die Taufe, wie wir tun, wenn neue Konfessionen gegründet werden oder wenn wir die Taufe zum Streitpunkt in unseren Kirchen machen. Paulus kritisiert hier diese Praxis auch nicht. Er führt sie einfach an, als wäre sie selbstverständlich, um zu verstärken, dass Jesus auferstanden ist und dass diese Auslegung hier einen guten Grund darin hat, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Vielleicht ist darum etwas mehr Demut beim Thema Taufe, wer getauft werden kann und soll, angemessen, als weniger Demut und starke Forderung und Ablehnung. Den Kern der Taufe hat Paulus im 6. Kapitel seines Römerbriefes zusammengefasst. Da schreibt er: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aus Jesu Tod und Auferstehung Kraft für das Leben hier und Vertrauen in das ewige Leben bekommen. Darum geht es Paulus. Und damit möchte ich jetzt zu dem Text kommen, der sonst gerne auch bei Kindertaufen gelesen wird im Gottesdienst, nämlich die Kindersegnung. Und den lese ich jetzt nochmal. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Ja, wenn die Kinder hier, von denen Jesus spricht, einen Glauben haben, der für uns Erwachsene vorbildlich ist, warum sollte man dann Kinder nicht taufen? Anscheinend haben Kinder ein unmittelbareres Verständnis vom Reich Gottes, viel unmittelbarer als wir Erwachsene. Und damit meine ich nicht, dass alle Kinder Heilige sind, so wie man das so im alltäglichen Wortgebrauch sagt. Kinder können gemein sein und brutal sein. Aber anscheinend hat Jesus im Glauben von Kindern etwas gesehen, was Erwachsenen fehlt. Vielleicht das Vertrauen in die Worte. Wer einem Kind etwas verspricht, der muss es auch halten. Kindern gegenüber sein Wort brechen, das geht nicht. Das wird dann vom Kind eingefordert, immer wieder. Und vielleicht ist ja diese Enttäuschung, die aus Kindern Erwachsene macht, dass Menschen ihre Versprechen brechen. Aber genau dieser Glaube wird von dir erwartet. Dieser Glaube daran, dass Gott sein Versprechen hält und dass Jesus tut, was er verheißen hat. Natürlich lügen Kinder auch mal. Auch das gehört dazu, wenn man aufwächst und erwachsen wird. Vorher muss man noch jugendlich werden. Ich möchte das nicht romantisieren. Nun, dass die Kinder halt eben dieses Vertrauen in Worte haben. Was mit der Taufe von unmündigen Kindern ausgedrückt wird, ist auch, dass Gottes Gnade umsonst ist, unverdient, dass er die einfach so seinen geliebten Kindern schenkt. Man hat sich die nicht verdient, man hat sich auch nicht die durch eine Entscheidung verdienen können, denn selbst der Glaube ist geschenkt. Und das fällt mir manchmal auf, wenn Eltern davon sprechen, dass sie warten wollen, dass ihre Kinder sich selber entscheiden sollen zum Glauben, dass das oft, fast immer eine Aussage ist, dass sie eigentlich selber gar nicht wissen, wie sie ihre Kinder religiös erziehen könnten oder sollten und eigentlich nur ein Armutszeugnis abgeben und darum sagen, das soll das Kind alleine entscheiden, anstatt die notwendige Unterstützung, die Hilfe, die Orte und die Menschen zu zeigen und anzubieten, die bei so einer Entscheidung wichtig sind. Was ich der baptistischen Bewegung lassen muss und sehr schön finde, das ist das Interesse daran, dass die Menschen tatsächlich glauben, also dass sie tatsächlich umkehren, sich tatsächlich für Jesus als einzigen und wahren Weg für Gott zu entscheiden. Also eben nicht einfach nur aus Gewohnheit oder weil man das von dir erwartet, sondern weil es dein echter Glaube ist. Eine Entscheidung, an die man sich selber halten will. Und eine echte Entscheidung, die hat etwas. Die gibt nochmal eine eigene Kraft, die ihr innewohnt, dabei mit. Also die Freude am brennenden Glauben, das echte Bekenntnis zu Jesus, das ist etwas sehr Schönes und um genau zu sein, lässt sich anders auch keine lebendige Gemeinde bauen. Es braucht diesen lebendigen Glauben bei den Gläubigen. Manche Eltern bleiben ihren Kindern in Sachen Glauben einiges schuldig. Also abgesehen davon, dass Eltern natürlich Menschen sind und Menschen eben Fehler machen und viele schuldig bleiben, ist das eben nun einmal so. Und das kann man den Eltern auch nicht alles auflassen. Natürlich müssen Kinder irgendwann ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Aber dazu Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie diese Entscheidung gut treffen können. Mit der Konfirmation oder wer sich später taufen lässt, später, aber auch später nach der Konfirmation, wenn man älter ist und merkt, ich wurde nicht getauft, meine Eltern haben das bei mir nicht gemacht, ich möchte aber in die Kirche, ist es eine gute Möglichkeit, sich dann taufen zu lassen. Und ich möchte dann schließen mit einem Zitat von Luther, weil auch das gut tun kann. Der hat ja viele Anfechtungen durchmachen müssen und sich dadurch gewappnet. Auch er hat oft gezweifelt und ein Satz hat bei ihm dann eingeschlagen und stark gewirkt, sodass er sich ihn dann selber aufgeschrieben hat. Die einfachen Worte auf seinem Tisch: Ich bin getauft. Ich bin getauft. Amen.